Willkommen zur Predigt. Es ist wieder Advent. Für die meisten von euch nicht der erste Advent. Und im Advent denken wir daran, wie alles begann, wie das mit Jesus alles losging. Interessanterweise erzählen die vier Evangelien uns in unterschiedlicher Weise davon, wie alles losging. Matthäus und Lukas, das sind die Geschichten, die wir gut kennen. Maria, Josef, der Engel, der Stall, die Geburt. Johannes startet ganz anders. Er startet im Himmel, wo es heißt, das Wort war Gott und Gott selbst war das Wort. Also da geht es nicht im Stall los, sondern im Himmel los. Und Markus setzt noch ganz anders ein. Er fängt nämlich an mit zwei Verheißungen aus dem Alten Testament, überspringt dann die ganze Geburtsgeschichte und landet direkt bei Johannes dem Täufer. Aber jeweils geht es darum, hey, wie begann das eigentlich mit Jesus? Ich möchte euch die ersten 8 Verse aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Die erste Verheißung, die hier erwähnt wird, stammt eigentlich aus dem Buch Maleachi, dem letzten Buch des Alten Testaments, Kapitel 3, Vers 1. Sende meinen Boten vor dir her, der wird dein Wegbereiter sein. Und was das heißt, sende meinen Boten vor dir her, der wird dein Wegbereiter sein, das erklärt Markus dann in den Versen 4 bis 8. Da kommt Johannes der Täufer, er ist in der Wüste, er predigt, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Er lädt ein, die Leute sich taufen zu lassen, damit ihre Sünden vergeben werden. Und er verkündet und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Ein Stärkerer kommt nach mir, der wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Also Johannes ist so etwas wie der Ankündiger, der Herold, der vor Jesus hergeht und verkündet, nach mir kommt der, der wirklich wichtig ist. Und genauso wie Johannes das verkündet und ruft, da kommt einer, der wichtig ist, so sind auch die Ankündigungen im Alten Testament solche Boten, die schon Jahrhunderte vorher auf Jesus hinweisen und von ihm erzählen, sagen, der Retter, der Messias wird kommen. Und die Juden haben lange darauf gewartet. Viele Jahrhunderte haben sie gewartet, dass endlich Gott den versprochenen Retter schicken wird. Hier im Markus-Evangelium ist beides miteinander verknüpft und zusammengestellt als Einstieg in die Geschichte von der guten Nachricht von Jesus Christus. Diese Verheißung aus Maleachi und Jesaja, sie sind bezogen auf Johannes den Täufer, aber gerade die Verheißung aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 40, Vers 3, geht noch darüber hinaus. Ich lese es euch vor in der Übersetzung von Martin Luther. Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Der Jesaja-Text im Original lässt darauf schließen, also es ist nicht so ganz klar, aber es lässt doch auch darauf schließen, von dieser Stimme, die hier die Rede ist, dass es sich nicht um eine menschliche Stimme handelt, sondern um eine übernatürliche Stimme. Ein Engel, sonst etwas. Und das Bild, das hinten dran steht, wenn es heißt, macht eine gerade Straße, eine ebene Bahn. Im alten Orient war es so, bei den Hochkulturen im Zweistromland, dass für den König zur Krönung eine besonders festliche und prächtige Straße angelegt wurde. Die ging nicht so weit, vielleicht 1-2 Kilometer, wo die Krönungsprozession entlangzog. Und dort hat man tatsächlich alles für eingeebnet. Muss man natürlich sagen, im Zweistromland ist das nicht besonders schwierig, weil zwischen Euphrat und Tigris ist es topfeben, alles Schwemmland. Hier ist aber etwas anderes gemeint. Dann macht eine ebene Straße für den Herrn mitten in der Wüste. Und für die Leute damals, für die damalige Ingenieurskunst, war das unmöglich. Täler auffüllen, Hügel abtragen. Heute bei so einem Autobahnbau wird das alles auch gemacht. Zumindest in Maßen. Täler werden meist nicht aufgefüllt, sondern mit Brücken überspannt. Aber wir gleichen das heute so aus. Damals war das unvorstellbar, wie das gehen sollte. Das konnte keiner. Also Felsen wegsprengen, Täler auffüllen, macht eine Prachtstraße, eine breite, ebene Straße, wo Gott ankommen kann, wo er zu seinem Volk kommen kann. Und den Leuten ist sofort klar, mit menschlichen Mitteln ist das unmöglich. Das kann keiner. Und das ist so ein Paradoxon, wie Gott es gerne macht. Er sagt, baut mir eine Straße, aber sofort ist klar, das ist unmöglich. Wir können nicht eine solche Straße bauen. Und Gott macht das sehr gerne, dass er uns auffordert, etwas zu tun, von dem eigentlich klar ist, wenn das einer kann, dann ist es nur er selbst. Warum macht er das? Will er uns frustrieren? Will er uns fertig machen, uns zeigen, was wir alles nicht können? Nein, sondern er gibt uns gerne Aufträge, die wir nicht erfüllen können, weil er mit uns zusammenarbeiten möchte. Er möchte mit uns kooperieren und das, was er uns aufträgt, von dem er genau weiß, wir können es nicht, mit uns zusammen dann bewerkstelligen. Das Problem ist, dass wir ganz oft in diese Falle tappen, dann doch anzufangen zu denken, das mache ich jetzt selbst. Das kriege ich hin. Das packe ich an. Gott hat es gesagt, also wird es möglich sein. Jeder Auftrag von Gott, in Klammern dazu gesagt, auch jedes seiner Gebote, ist immer eine Einladung, mit Gott zusammenzuarbeiten. Jeder seiner Aufträge, jedes seiner Gebote ist eine Einladung, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also bei den 10 Geboten denken wir oft noch, naja, wer sich genug anstrengt, kriegt das schon hin. Ist zwar schwierig und unangenehm, aber sollte möglich sein. Aber spätestens, wenn Jesus sagt, hey, liebt eure Feinde, segnet die, die euch hassen, merken wir sofort, das ist mit unserer Kraft und Möglichkeit nicht getan. Es ist Gottes Einladung zu sagen, das ist der Weg, wie ich ihn mir vorstelle, das kannst du aber nicht alleine, das kannst du nur in enger Zusammenarbeit mit mir. Ich habe heute in die Predigt so ein paar Praxistipps eingefügt. Praxistipp Nummer 1. Arbeite konsequent mit Gott zusammen, indem du alle diese Dinge in dem Gebet hinlegst, dir den Weg von ihm weisen lässt und seine Hilfe erbittest. Wenn du merkst, ich hänge an einem Punkt fest, dann ist es schon 5 nach 12, Gott um seine Hilfe zu bitten. Es wäre besser gewesen, schon 15 vor 12, also bevor du festhängst, ihn einzuladen und es ihm zu sagen und mit ihm zusammen zu gehen. Dass diese Straße hier vorbereitet werden soll, hat einen Grund. Das steht im Text. Da heißt, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Die Herrlichkeit Jahwes soll sich zeigen. Und in Jesus Christus zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Wird das deutlich? Gott enthüllt es in seinem Sohn. Er wohnt unter uns. Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wer kann die Herrlichkeit Gottes sehen? Der, der Jesus sieht. Amen? Ulala. Wir probieren es gleich nochmal. Auch bereits beim Propheten hat die Straße, die Israel bauen soll, ein Ziel. Die Herrlichkeit Gottes soll sich zeigen. Gott will sich seinem Volk zeigen. Und nicht nur seinem Volk Israel, sondern es hat direkt auch schon im Alten Testament eine existenzielle Bedeutung und universelle Bedeutung. Denn es heißt, alles Fleisch, das meint alle Völker miteinander, werden es sehen. Durch Israel, aus Israel, kommt der Messias und die Herrlichkeit Gottes zu allen Menschen. Und es bleibt die Wahrheit durch alle Zeiten, das Heil kommt von den Juden. Das mag uns schmecken, das mag uns nicht schmecken, es kommt von den Juden. Warum ist das so? Weil Gott es so gewollt hat und so geordnet hat. Weiter zurück kommen wir nicht. Und Israel ist weiterhin Gottes Augapfel. Und wir tun gut daran, die Wurzel, durch die der Sohn Gottes, Jesus der Retter, zu uns gekommen ist, zu ehren. Praxistipp Nummer 2. Mach es dir zur Gewohnheit, regelmäßig für Gottes erstes Volk, die Juden, zu beten. Sie zu segnen. Israel und Jerusalem Gutes und Frieden zu wünschen. Also diese Herrlichkeitsstraße, die beseitigt Hindernisse. Berge, die im Weg stehen, Täler, Gräben, Abgründe werden zugeschüttet, Felsbrocken, Hügel, Berge werden erniedrigt, platt gemacht, aus dem Weg geräumt. Wir liegen Gott in den Ohren, dass unsere Gemeinde, unsere Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste sollen solch eine Herrlichkeitsstraße sein, dass Gott sich zeigen kann, dass seine Herrlichkeit zu uns kommen kann. Wenn ich es nochmal anders sage, dass seine präsente Gegenwart durch den Heiligen Geist zu uns kommt, uns berührt, erfüllt, einfach alles überflutet. Danach sehen wir uns, dass das passiert und dass das mehr passiert, dass mehr wir berührt werden und in Kontakt sind mit der himmlischen Sphäre. Und es geht dabei nicht um uns, sondern es geht darum, dass wir Teil dieser Straße sind, dass Gottes Herrlichkeit kommen kann. Komm, Herr Jesus, so heißt es in der Offenbarung. Maranatha, ja, Herr, komm bald. Das ist der Kern der Adventszeit. Bereitet dem Herrn einen Weg. Nicht gebt möglichst viel Geld aus. Kauft einen Haufen von Geschenken. Backt 25 Stollen. 3 Kilo Plätzchen. Was ihr sonst alles macht. Plündert alle Mispelzweige aus der Umgebung. Bereitet dem Herrn einen Weg. Einen Weg in unserer Gemeinde, in unseren Familien und Häusern, einen Weg in unserem Herzen. Bereitet dem Herrn einen Weg. Lasst dem alles dienen. Praxistipp Nummer 3. Wir leben in Deutschland und wir feiern Advent und Weihnachten in einer ganz bestimmten, geprägten Weise. Das ist sehr schön, aber leider oft hohl. Die Kerzen am Adventskranz. Lass dich erinnern, immer wenn du den Adventskranz anzündest, Jesus ist das Licht der Welt und er kommt in dieser Zeit. In der Schule mit den Kindern, der Grundschule, zünde ich immer am Anfang eine Kerze an. Und jedes Mal, wenn ich die Kerze anzünde, sage ich, Jesus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Nach einem halben Jahr können das alle Kinder und sprechen es alle mit. Obwohl ich nie sage, sie sollen das tun. Erinnere dich daran, wenn du deinen Adventskranz zu Hause anzündest, wenn du einen irgendwo hängen siehst, Jesus ist das Licht der Welt. Wenn du in der Adventszeit, das könnte ja vorkommen, ein Plätzchen isst. oder einen Lebkuchen oder eine Marzipankugel, dann erinnere dich daran, genauso süß ist Gottes Wort. Und wie gut meint es Gott mit mir. Manche von euch werden oft dran denken, wie süß Gottes Wort ist. Und die Geschenke sollen uns doch daran erinnern, wie sehr wir beschenkt sind durch Jesus, den Retter. Mach's doch dieses Jahr so. Immer wenn du ein Geschenk besorgst oder einpackst, dann pack ein Gebet mit ein für den Empfänger. Schenk ihm nicht nur eine neue PlayStation, sondern schenk ihm einen Segen von Gott. Und der Tannenduft, wenn er sich verbreitet, wenn er einen Christbaum aufstellt, dann staun über diesen Geruch des Lebens. Und sagt, Jesus, du verbreitest solch einen Geruch von Leben, danke dafür. Man kann all diese Dinge füllen und sich Zeichen sein lassen. Und man kann immer es nehmen als Anstoß, um dann auch mit Gott zusammenzuarbeiten. Alles, was nicht auf Jesus hinweist, alles, was du nicht benutzt und dich nur beschäftigt, das hält dich im Endeffekt vom Eigentlichen ab. Also kannst du die Entscheidung treffen und sagen, ich werde nie wieder Stollen essen. Schmeckt mir auch gar nicht, nein. Oder nutze es. Mach Gutes draus. Ich habe mal gelesen, dass der Stollen ursprünglich gebacken worden ist. Wo sind die Sachsen unter uns? Ich meine, es kommt aus Sachsen, um den Leib oder das Kind in der Krippe darzustellen. Also es gibt zu allen solchen Erklärungen, aber wie auch immer, nutzt die Dinge. Täler werden zugeschüttet, Berge erniedrigt, Hindernisse weggeräumt. Und dieses Täler zuschütten, Berge wegräumen, das ist nicht nur reserviert für die Herrlichkeitsstraße, sondern Jesus macht das gern. Täler zuschütten, Berge aus dem Weg räumen. Einen Weg bahnen, wo es vorher keinen gegeben hat. Und er wartet nur darauf, dass du mit solchen Fragen an ihn herantrittst und mit ihm zusammenarbeiten willst. Jesus erklärt seinen Jüngern, wie das geht, und er demonstriert es auch direkt. Matthäus 21, Vers 18 bis 22. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte so ein Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete und sagte, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was auch immer es ist. Jesus spricht mit Glauben zu diesem Feigenbaum. Er gebraucht seine Autorität, geistliche Autorität, und der Baum verdorrt. Und er hat uns zugesagt, ich gebe euch auch geistliche Autorität. Ihr könnt in meinem Namen sprechen und Dinge werden geschehen. Es passiert dann etwas in der unsichtbaren Welt. Die Berge zerbröseln und lösen sich einfach auf. Die Mächte der Finsternis sind besiegt und zittern. Jesus spricht und in der unsichtbaren Welt machen sich die himmlischen Mächte ans Werk. Gott schickt seinen Engel, bestreitet unsere Kämpfe, setzt Gunst frei, sorgt für Heilung, Durchbrüche und Sieg. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet das auch erleben. Du kannst zu deinem Berg sprechen, Berg, heb dich hinweg. Das Problem ist, zumindest bei mir, vielleicht seid ihr alle viel besser, ich habe oft gar keinen Glauben, so zu sprechen. Ich denke, das wird doch nicht passieren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es widerspricht doch meinem ganzen naturwissenschaftlich aufgeklärten Bildung, Menschenbild, wie kann das sein? Berg, heb dich weg. Egal, ob es um Konflikte geht oder Krankheit, Depressionen, Familienstreitigkeit oder Geldmangel. Allerdings wird in der Bibel sehr klar, diese Berge, persönliche Berge, reagieren nur auf deine bzw. meine Stimme. Dein Berg braucht deine Stimme. Man kann das nicht delegieren und sagen, meine Frau ist die Beterin bei uns. Meine Eltern haben immer schon gebetet. Unser Pfarrer kann das so gut. Der betet immer so schön. Oh, ich gehe zum Segnungsdienst. Gott möchte mit uns kooperieren. Er will dein Vertrauen. Und er möchte auch, dass du ein Wunder erlebst, indem du mit ihm zusammenarbeitest. Jesus spricht den Baum sehr klar und eindeutig an. Praxistipp heute Morgen: Sprich heute Morgen zu deinem Berg. Und ich vermute, der ein oder andere hat im Moment einen Berg vor sich. Krankheit, Sucht, Depression, was auch immer. Klar zu sagen, Krankheit, verschwinde aus meinem Leben. Im Namen Jesu, geh weg. Und wenn du das tust, dann eilen dir Himmelsmächte zur Hilfe. Amen.
Amen.
Aber was ist, wenn ich im Glauben zu dem Berg spreche und das Miststück bewegt sich nicht? Wieder und wieder und es will einfach nicht sich ins Meer stürzen. Es ist hartleibig und zäh. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da stellen sich doch sofort Selbstzweifel ein. Ist mein Glaube, mein Vertrauen zu schwach? Habe ich doch nicht geglaubt? Habe ich es nicht erwartet, dass Gott eingreift? Manchmal sprechen wir auch nicht mehr so, weil wir schon zu oft enttäuscht worden sind. Sagen, das will ich mir gar nicht mehr geben, dass ich Hoffnung habe und hinterher es doch nicht klappt. Der hört nur auf andere. Bei mir klappt das nie. Wisst ihr, es ist keine gute Lösung, so zu denken. Denn diese Art des Zweifels, das ist die Saat des Feindes, der dich klein halten will und schön will, dass dein Berg immer vor dir bleibt und du keinen Schritt weiterkommst. Gott sieht deinen Glauben, ganz egal wie klein er ist. Jesus sagt ja hier, wenn ihr nur Glauben wie ein Senfkorn hättet. Und Senfkörner sind jetzt wirklich klein. Und das Tolle an der Bibel ist, die Geschichte wird noch einmal erzählt im Markus-Evangelium. Die gleiche Geschichte. Jesus verflucht den Feigenbaum und nichts passiert. Derselbe grüne Feigenbaum steht immer noch da und Jesus geht mit seinen Jüngern weiter nach Jerusalem. Als sie am nächsten Tag am Feigenbaum vorbeikommen, ist der Feigenbaum verdorrt. Es hat Zeit gebraucht. Jesus hat es ausgesprochen. In der unsichtbaren Welt ist etwas passiert, aber der Zeitpunkt war ein anderer, wo es sich dann gezeigt hat, wo die Auswirkungen deutlich geworden sind. Und das ist so entlastend. Gottes Timing ist perfekt, aber es ist nicht immer das Timing, das wir uns wünschen. Es ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Gib deinen Zweifeln keinen Raum, wenn du zum Berg sprichst, sondern vertraue, Gott hat es in der Hand, Gott hat es gehört. In der unsichtbaren Welt sind Dinge in Bewegung gekommen. Und das Letzte dazu, wisst ihr, manche Berge, zu denen wir sprechen, da greift Gottes Schutzfunktion. Das ist so, wie die Eltern ihren Kindern versuchen, aufs Handy oder aufs Tablet eine App zu machen, dass sie nicht frei ins Internet können. Weil sie genau wissen, da lauert nicht nur Gutes. Und genauso hat Gott eine Schutzfunktion eingefügt, dass das, was wir bitten, wenn es zu unserem eigenen Nachteil ist, dass es dann nicht funktioniert. Wenn hinter diesem Berg der Abgrund lauert und du ihn gar nicht kennst und nicht siehst, dann kannst du so oft sprechen zu dem Berg, wie du willst. Gott wird dich davor bewahren, in viel größeren Schlamassel reinzukommen. Warum vertraut uns Jesus solche Vollmacht an? Damit wir reich und fett werden? Es uns besser geht als allen anderen Menschen? Nein. Gott vertraut uns das an, weil er uns liebt und weil er uns seine Liebe zeigen will. und weil er uns ausrüsten will, damit auch wir gute Boten, gute Botschafter, Herolde sind, Zeugen sind für ihn, unseren Herrn und Retter. Gott bahnt dir einen Weg, damit du die Stimme des Predigers in der Wüste bist, der ruft und einlädt, kommt und lasst euch versöhnen mit Gott. Bereite dem Herrn einen Weg in deinem Herzen. Der Advent bietet so viel äußere Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte, wunderbare Gelegenheiten, über Jesus zu sprechen. Und zu keiner anderen Zeit des Jahres sind Menschen so offen zu hören und sich ganz leicht auch darüber zu reden. Vielleicht hast du die Gelegenheit, in den kommenden Wochen jemanden einzuladen zum Alpha-Kurs im Januar. Und es gibt kein größeres Geschenk, das du jemandem machen kannst, als ihm zu helfen, Jesus zu finden, Frieden ins Herz zu bekommen, diese Freude, diese Gelassenheit, diese Zuversicht. Das ist der beste Advent von allen. Amen.